Deutschlandfunk. Hintergrund.
Verwaltung im Corona-Modus. Wie Hamburg mit der aktuellen Krise umgeht. Eine Sendung von Axel Schröder.
Sie treten nun dem Meeting bei.
Hallo. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sehen Sie gerade nicht. Kann das sein?
Interviewtermine im Rathaus vermeidet Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Das Gespräch läuft über Skype. Der Sozialdemokrat sitzt im weißen Hemd im Amtszimmer. Vor ihm auf dem Tisch ein flacher Konferenzlautsprecher. Rechts im Bild sein persönlicher Referent Markus Merkenich. Wie geht Peter Tschentscher mit dem Tempo der Corona-Krise um, mit der unsicheren Datenlage über das Virus?
Und ich bin mir nicht sicher, ob uns später die Daten sagen, dass wir zu vorsichtig waren an der Stelle. Aber das lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sicher beurteilen. Und natürlich ist es im Nachhinein, wenn die Faktenlage dann besser ist, immer einfach zu sagen, oh, das hätte man mit dieser Kenntnis vor 8 Wochen auch anders entscheiden können. Aber wir dürfen ja nicht ohne diese Faktenlage blind Entscheidungen treffen, die dann möglicherweise zu dramatischen Auswirkungen führen.
Seit Ende Februar arbeitet die Verwaltung der Stadt im Krisenmodus. Die Behörden, die Polizei und Feuerwehr, die 7 Bezirksämter und die dort angesiedelten Gesundheitsämter. Der Politikbetrieb und die gesamte Verwaltungsmaschinerie laufen auf Hochtouren. Nach dem Auftreten der ersten Corona-Fälle in Deutschland hatte Hamburgs Bürgermeister erst zu Gelassenheit gemahnt, dann aber, als die Infektionszahlen schnell stiegen, dem Stadtstaat die gleichen strengen Regeln verordnet wie seine Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern.
Selbst die Erinnerungen, die ich ja nicht persönlich habe, aber die Erinnerungen an unsere Sturmflut in Hamburg in den 60er Jahren, dort war diese Situation nicht so umfassend. Es war eine besondere Krise, aber sie war zeitlich und räumlich sehr begrenzt. Und es gab eine Aufgabe, Menschen zu retten vor dem Ertrinken. Jetzt haben wir wirklich eine sehr komplexe Lage. Wir haben nicht eine Krise, wir haben im Grunde 20 Krisen gleichzeitig in der Wirtschaft, im sozialen Bereich, im politischen Raum. Es gibt ganz viele Brandherde und wir müssen überall die Baustellen gut bearbeiten.
Und manchmal, sagt Tschentscher, erinnere ihn der öffentliche Diskurs über die Corona-Maßnahmen an die Debatten bei Fußball-Weltmeisterschaften.
Da haben Sie plötzlich 80 Millionen Fußballexperten. Und jetzt haben wir dieses Thema Corona und irgendwie haben wir 80 Millionen Epidemiologen derzeit.
Ab und zu wird aber auch innerhalb der Hamburger Verwaltung darüber gestritten, wie die Corona-Maßnahmen ausfallen sollen. Mitte April vermeldete das Hamburger Abendblatt einen handfesten Eklat im Regierungsapparat der Hansestadt. Der Staatsrat der Gesundheitsbehörde Matthias Gruhl, wie der Bürgermeister ein Doktor der Medizin und der Chef der Senatskanzlei Jan Pörksen, oberster Krisenmanager der Hansestadt, seien aneinander geraten, hieß es. Der Grund, der Gesundheitsexperte Gruhl hatte zusammen mit anderen Fachleuten öffentlich einen entspannteren Umgang mit dem Virus gefordert. Natürlich gäbe es auch mal Streit unter dem Spitzenpersonal, sagt Staatsrat Pörksen.
Wenn man nicht auch mal kontrovers diskutiert, kann man nicht vernünftig eine Stadt führen und regieren. Und insofern wird es da auch nicht laut, aber wir haben hier ganz viele, die wirklich rund um die Uhr arbeiten und da kann es dann auch mal sein, dass man der eine oder andere mal irgendwie mal genervt reagiert, aber wir arbeiten hier ausgesprochen gut zusammen und das ist auch unser Vorteil als Stadtstaat, dass wir hier viele Dinge sehr unmittelbar miteinander besprechen können.
Zu Beginn der Krise mussten erst einmal die Krisenstrukturen aufgebaut werden. Die Juristen setzten sich an die Formulierung der Corona-Anordnungen. Die Gesundheitsbehörde stellte auf Pandemie-Modus um. Alle Abstimmungsprozesse werden seitdem in Schaltkonferenzen oder am Telefon erledigt.
Richtig ist, dass wir schon seit einer ganzen Zeit ja unsere täglichen Telefonschaltkonferenzen haben mit dem Chef des Bundeskanzleramts, unsere täglichen Staatsräte-Telefonkonferenzen, also hier in Hamburg, dass der Senat in vielen Wochen 2-mal pro Woche getagt hat und dass wir das Lagezentrum in der Innenbehörde aufgebaut haben. Das ist jetzt schon, man verliert ein bisschen das Zeitgefühl, aber ich glaube, das ist jetzt schon bestimmt 5 Wochen her.
Zeitgleich zum Aufbau der Krisenstäbe gingen die ersten Anfragen im zentralen Personalamt der Stadt ein. Über 71.000 Beschäftigte arbeiten in den Behörden und Ämtern, den Zulassungsstellen oder Gesundheitsämtern der Hansestadt. Während einige Behörden in der Krise kaum ausgelastet sind, ist der Personalbedarf an anderer Stelle, zum Beispiel in den Gesundheitsämtern, riesengroß. Hier kommt das zentrale Personalamt ins Spiel, das die Mitarbeitenden vermittelt und verteilt. Volker Wiedemann leitet das Amt.
Was wir mitbekommen, sind die Bereiche, in denen wir selber als Personalamt unterstützen. Da müssten wir so bei 350 bis 400 Kolleginnen und Kollegen sein, die wir über Behördengrenzen hinweg vermittelt haben. Aber die wirkliche Zahl liegt viel höher für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die innerhalb einer Behörde andere Aufgaben wahrnehmen. Im Prinzip machen ja viele von uns nichts anderes, als Corona-Fragen zu bearbeiten im Moment.
Die Gesamtzahl derer, die nun nicht mehr ihre eigentlichen, sondern Corona-spezifische Aufgaben abarbeiten, liege im vierstelligen Bereich, schätzt Volker Wiedemann. Lange suchen musste das Personalamt nicht. Auf ein Rundschreiben meldeten sich etliche Freiwillige.
Wir haben da eine sehr gute Resonanz gehabt. Das sind nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die hilfsbereit sind und die sagen, ich packe da jetzt mit an, sondern es sind natürlich auch die Behörden, die Vorgesetzten, die sagen, ja, ich habe zwar jemanden, der hat trotz allem im Moment noch zu tun, aber wir sehen das ein, dass das wichtig ist im Moment und das erfolgt im Moment auch ohne Erstattung von Personalkosten, sondern wir haben im Moment einen Prozess der ganz großen überbehördlichen Solidarität.
So hat die Corona-Krise jedenfalls ein Gutes. Vorbei ist die Zeit, in der jeder Behördenleiter penibel auf den Personalschlüssel schaut. Gebraucht wird das Personal unter anderem für die Bewilligung der Corona-Soforthilfe für Unternehmen und Solo-Selbstständige. 150 Mitarbeiter leisten diese Arbeit, 60 helfen in der Telefonberatung, 90 prüfen die Anträge. Welcher Mitarbeitende den Hörer in die Hand nimmt und wer die Antragszettel, wurde im Einzelfall je nach Eignung entschieden.
Wir haben für diese beiden natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen im Auge gehabt. Für die eine tendenziell zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nicht pädagogischen Personal der Schulen, die in der Zeit nicht so stark gebraucht wurden, zum Beispiel Schulsekretärinnen und Sekretäre. In dem anderen Bereich der Antragsbearbeitung haben wir zum Beispiel Mitarbeiter der Spielbankenaufsicht eingesetzt, die natürlich im Moment nicht das Aufgabenspektrum hatten, was sie vorher hatten.
Aber auch bei den Personalverschiebungen steckt der Teufel im Detail. Denn nach 3 bis 4 Wochen müssen die Personalvertretungen eingeschaltet werden. Nach einem halben Jahr müssen sie dem Sondereinsatz der Beschäftigten explizit zustimmen. Außerdem muss geklärt werden, wie Urlaubstage übertragen werden können, wenn derzeit mehr Arbeit anfällt als gedacht. Im Altonaer Gesundheitsamt, einem von 7 über die Stadt verteilten Ämter, arbeiten inzwischen nicht mehr nur 3, sondern 60 Mitarbeitende an der Kontaktnachverfolgung. Die Leiterin des Gesundheitsamts, Susanne Pruskiel, erklärt, warum gerade diese Arbeit jetzt so wichtig ist.
Es geht eben darum, das Geschehen weiter zu verlangsamen, damit die Kapazitäten an anderer Stelle, wie eben in den Krankenhäusern und natürlich auch in den Alten- und Pflegeheimen, zu halten. Darum geht es.
Neben den Beschäftigten aus anderen Behörden arbeiten hier Medizinstudierende aus Hamburg, Ärzte im Ruhestand und Fachpersonal vom medizinischen Dienst der Krankenkassen. Sobald einem Labor ein positiver Covid-19-Test vorliegt, geht die Meldung an die zuständigen Gesundheitsämter.
Und dann wird die Person befragt zu dem, wie es ihm aktuell geht, welche Beschwerden vorliegen, insbesondere seit wann sie vorliegen. Dann fragen wir nach dem häuslichen Umfeld, wie die Menschen leben, weil dementsprechend sich dann natürlich auch die Kontaktpersonen ergeben. Wir fragen aber auch nach der Arbeitssituation. Das ist zum Beispiel wichtig jetzt für medizinisches Personal, Personal in den Alten- und Pflegeheimen, weil das ein anderes Vorgehen dann nochmal mit sich bringt.
Ohne die zumindest temporäre Personalaufstockung wären die Gesundheitsämter der Stadt mit der Krise heillos überfordert, sagt Kai Henning, der Verwaltungschef im Altonaer Gesundheitsamt. Schon vor der Krise sei zu wenig Personal da gewesen, weil Hamburgs Bevölkerung wachse, und zwar schneller als die Mitarbeiterzahlen in den Ämtern. Immerhin, sagt Henning, habe es dazu im letzten Jahr schon Gespräche mit der Finanzbehörde gegeben. Seine Hoffnung, dass das Personal nach der Corona-Krise endlich dauerhaft aufgestockt wird.
Ja, natürlich ist es dann so, dass es plötzlich dann diese Krise kam und dass das natürlich jetzt auch gesehen wird, dass man, wenn es mal eine Krise dann hat, dass man dann letztendlich auch so einen Personalaufbau auch benötigt. Und das war so dieser Hintergrund, der uns vielleicht auch jetzt forciert, den öffentlichen Gesundheitsdienst, der eben relativ wichtig ist, auch zu steigern.
Okay, wunderbar. So, jetzt sind, glaube ich, auch alle an Bord. Herr Gerlemann fehlt noch, aber der sitzt wahrscheinlich auf dem Rad. Wir fangen mal an. Guten Morgen, Herr Henning, nochmal. Sie haben was zur Lage.
Ja, ich habe eigentlich nicht so viel irgendwie außer das, was...
Früh am Morgen, pünktlich um 8, sitzt Stefanie von Berg ganz allein am langen Holzkonferenztisch in ihrem Büro. Vor sich den aufgeklappten Laptop, ein Tablet, zwei Smartphones. Seit Anfang Dezember leitet die Grünen-Politikerin das Bezirksamt Altona, ist damit auch zuständig für das Gesundheitsamt. Seit knapp 2 Monaten gehört die morgendliche Krisensitzung zum täglichen Arbeitsablauf. Diskutiert wird über die Wiederaufnahme von schulärztlichen Untersuchungen und über die unterschiedlichen Datenbanken für Corona-Infektionen in den Bezirken. Gerade geht es um die Maskenpflicht für Mitarbeiter mit Kundenkontakt wie für Bezirksamtsbesucher.
Teilweise redet man ja 45 Minuten miteinander über irgendwelche Urkunden. Das ist ja wirkliche Beratung. Es ist ja nochmal anders, als wenn jemand einfach nur ins Geschäft geht, ins Regal greift und dann zur Kasse geht. Mir entzieht sich auch die Logik, warum das in Kundenzentren oder dergleichen nicht so sein soll.
So wie sich Hamburgs erster Bürgermeister mit den Chefinnen und Chefs der Bundesländer abstimmen muss, sucht Stefanie von Berg zusammen mit den 6 anderen Bezirksamtsleitungen nach einer gemeinsamen Linie. Große Fehler beim Krisenmanagement hätte es bisher nicht gegeben, sagt sie. Nur der Start in den Krisenmodus hätte besser laufen können.
Es war einfach so, dass die Wucht der Pandemie uns getroffen hat, als wir noch nicht krisenfest aufgestellt waren. Also wo einfach nicht genug Personal da war, um bestimmte Abläufe auch zu treffen, vor allen Dingen im Bereich der Kontaktnachverfolgung. Da sind wir jetzt einfach viel besser strukturell aufgestellt. Wir haben Prozesse beschrieben, damit alle wissen, okay, das und das müssen wir machen. Was ist, wenn ein positiver Fall kommt? Pipapo.
Besonders hart drohte die Corona-Krise all jene zu treffen, die schon in normalen Zeiten in prekären Verhältnissen leben. Für Obdachlose, die nicht in die dicht belegten städtischen Unterkünfte wollten, sprangen Geldgeber aus der Wirtschaft ein und bezahlen nun Hotelzimmer für die Menschen. Und für die drogenabhängigen Prostituierten rings um den Hansaplatz in St. Georg hat sich die Stadt zu einem Schritt durchgerungen, der vor der Corona-Zeit undenkbar gewesen wäre.
Gott sei Dank ist ein Hotel angemietet worden, wo auch Frauen dann wohnen können. Und es ist auch ganz klar die Ansage, dass es nicht mehr illegal ist, in Bordellen zu wohnen. Das war ganz am Anfang, dass die Frauen aus den Steigen geschmissen wurden und sofort wohnungslos waren. Das ist wieder zurückgenommen worden, sodass sie auch in Bordellen wohnen können.
16. Obergeschoss.
Hinter den großen Panoramascheiben die Dächer von Hamburg-Barmbek, weit unten die Straßen, blauer Himmel. Auch im 16. Stock der Hamburger Schulbehörde trifft sich morgens um 8 das Leitungspersonal zur täglichen Lagebesprechung Covid-19. Am großen Oval mit gut 2 Metern Sicherheitsabstand sitzt das Spitzenpersonal der Behörde. Staatsrat Rainer Schulz, Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack, die Leiterinnen und Leiter der einzelnen Abteilungen. Schulsenator Thies Rabe kommt auf den letzten Drücker. 4 Teilnehmer sind online zugeschaltet.
Ein bisschen lauter, gut. Okay, wir sind komplett. Wir fangen an mit der Lage, mit dem Lagebild der BIS. Wir sehen, Stand Neuinfektion nach wie vor unter 50 mit 48.
Auf der Tagesordnung der Krisensitzung stehen Themen aus allen erdenklichen Bereichen. Es geht um die Ferienbetreuung von Kindern, darum, wie Noten im Fernunterricht entstehen. Es geht um die Verschiebung von Klassenreisen oder die Feinheiten des Lehrer-Arbeitszeitmodells. Und um die Frage, wie die Schullandheime der Stadt durch die Krise kommen.
Da hatten wir eine Finanzlücke von über 1 Million beschrieben, haben aber gesagt, dass wir bis 31. Juli 520.000 bräuchten, um den erstmal bis dahin zu helfen.
Genau.
Diesen Vermerk habe ich gestern grün abgetan.
Richtig.
Mehr Arbeitszeit fordere die Krise zwar nicht, erzählt Hamburgs Schulsenator nach der Krisensitzung in seinem Büro. Aber das politische Handeln habe sich grundlegend geändert.
Während wir früher für eine Entscheidungsvorbereitung uns Zeit lassen konnten, um mit allen Beteiligten zu sprechen und dann sicherlich auch 4-5 Wochen eine Entscheidung mal reflektiert wurde, bevor sie endgültig getroffen wurde, läuft das heute teilweise innerhalb von halben Tagen, weil es einfach keine Zeit gibt. Das ist eigentlich eher der Stress und der Druck. Die gesamte Arbeitszeit war immer hoch.
Thies Rabe steckt nun in Videokonferenzen mit den Hamburger Behördenchefs, mit dem Bürgermeister oder seinen Amtskolleginnen und Kollegen in der Kultusministerkonferenz. Da geht es mittlerweile um das langsame Wiederanlaufen des Schulbetriebs. Vor Ort in Hamburg werden diese Fragen dann ganz konkret.
Können wir eigentlich die Stundentafel, die verschiedenen Fächer auch im Heimunterricht entsprechend abbilden oder muss man sich auf bestimmte Fächer konzentrieren? Müssen wir hier stärker auf digitale Medien setzen oder können wir nicht auch mit den Schülerinnen und Schülern über andere Verbindungen kommunizieren? Wie gehen wir mit sozialen Brennpunkten um?
Zuständig für die knapp 350 Hamburger Schulen ist Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack. Jede Woche trifft er sich mit der Lehrer-, der Schüler- und der Elternkammer. Und dann gehe es auch immer um Details, um Kleinigkeiten, die bedacht werden müssen.
Das ist ja ein komplexes Gefüge, wenn weitere Lerngruppen in eine Schule hinzugeholt werden. Man kann sich ja mathematisch vorstellen, es gibt dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo es dann nicht mehr passt.
Nach einer Umfrage der Landeselternkammer ist die Mehrheit der Hamburger Eltern mit dem neuen, zu Hause ablaufenden Schulalltag zufrieden. Sogar die Lehrerkammer lobt das Krisenmanagement der Schulbehörde. Viele Eltern meldeten aber auch zurück, dass ihre Kinder mit den online verschickten Aufgaben überfordert seien, sagt Thorsten Altenburg-Hack. Es sei eben nicht ohne weiteres möglich, neben dem Essen kochen und der eigenen Arbeit im Homeoffice auch noch als Hilfslehrerin oder Lehrer zu bestehen.
Bis hin zu Fragestellungen der Lehrkräfte, die mich auch wirklich sehr berühren, unsere Kinder und Jugendlichen, die in sozial herausfordernden Lagen leben, verschiedenster Art, aus gesundheitlichen Gründen, aus familiären Gründen, aus monetären Gründen oder aus sozialräumlichen Gründen, dass wir den Kontakt zu denen nicht verlieren und dicht an denen dranbleiben. Und für die ist ja Schule ein zentraler Punkt oder ein zentraler Ort des gemeinsamen Lebens, wo sicherlich auch viele Dinge geboten werden, die die Familie an dieser Stelle nicht leisten kann.
Diese Kinder und Jugendlichen sollen früher wieder in Kitas und Schulen zurückkehren können als andere, sagt Hamburgs Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack. Weil der reguläre Unterricht aller Voraussicht nach aber erst gegen Ende des Jahres anlaufen wird, gibt es in der Hamburger Schulbehörde längst Planungen, wie den Schülerinnen und Schülern in diesen herausfordernden Lagen geholfen werden soll. Einmal pro Woche werden die Eltern angerufen. Zusätzlich besuchen die Pädagogen die Kinder und Jugendlichen zu Hause, suchen das Gespräch durchs offene Fenster über die Balkonbrüstung. Und gerade wird ein weiteres Angebot getestet. Zusammen mit den Hausaufgaben werden kleine Lunchpakete überreicht, mit allen Zutaten für ein warmes, einfaches Mittagessen.
Das war der Hintergrund. Verwaltung im Corona-Modus, wie Hamburg mit der aktuellen Krise umgeht. Eine Sendung von Axel Schröder. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.